das Opfer angesammelt wird. Kurze Werbepause noch. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ich wollte kurz noch mal vorstellen. Daniel Kallauch ist, glaube ich, vielen bekannt. Wer Kinder zu Hause hat, der kennt auf jeden Fall Daniel Kallauch. Aber mein Freund Daniel hat eine CD gemacht, die nicht nur für Kinder ist, sondern auch für Erwachsene. Ich habe Teenager-Kinder zu Hause und wenn die sich eine CD anhören, dann kann das nicht Babykram sein. Die heißt Du bist der Vater und er hat dort viele Lieder, genau passend zu diesem Thema, eine wunderschöne CD und wer musikalisch begabt ist, Klavier, Gitarre, wie auch immer, da gibt es auch einen Notensatz dafür, dann kann man es auch in der Kinderarbeit oder in Gottesdiensten einsetzen. Das ist Du bist der Vater. Und dann habe ich noch zwei Bücher mitgebracht, die ich selber geschrieben habe. Einmal, ich habe euch gestern von diesen 30 Tagen erzählt, die ich mit dem Vater hatte und in der Zeit habe ich meine persönlichen Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, einfach niedergeschrieben, habe es meiner Gemeinde als Dankeschön geschenkt in Form eines Andachtsbuchs, 100 Tage in der Liebe des Vaters. Und ich habe damals nicht erahnt, was daraus resultieren würde, weil ich musste dann so viele Kopien nachmachen, dass ich irgendwann mal gebetet habe, bitte Vater, gib mir einen Verlag. Und mittlerweile ist das Buch schon in der zweiten Auflage und ich bin einfach fasziniert. Ich lese es selber. Es ist keine, wie soll ich sagen, revolutionäre Neuigkeit, wie dieses Thema sowieso nicht, was ganz Neues ist. Aber es sind viele sehr praktische Gedanken. Ich habe jetzt eine Rezension darüber gelesen im Aufatmen, da stand drin, das hat einer geschrieben, der bis über beide Ohren verliebt ist in seinen Gott. Da habe ich gedacht, wow. Wer ist das nochmal? Aber wenn der Herzschlag rüberkommt, da würde ich mich sehr freuen. Also wenn du eine Verlängerung dieses Vaterseminars machen möchtest, dann ist das eine Hilfestellung, 100 Tage lang jeden Tag eine Bibelstelle zu lesen, ein paar Gedanken dazu und eine praktische Umsetzung. Und das ist ganz neu. Brandfrisch, das ist erst seit ein paar Wochen auf dem Markt. Das ist im Grunde genommen vieles, was wir auf den Vaterseminaren lehren, weitergeben, auch Elemente von diesem Wochenende, wenn du also nicht alles mitgeschrieben hast und dergleichen. Und vieles, was ich einfach in der kurzen Zeit nicht weitergeben kann. Gottes Vaterherz entdecken, ein Praxisbuch, Gott als Vater kennenzulernen. Das ist ein Buch, was ich euch sehr empfehlen möchte. Wenn du merkst, das ist nicht nur ein Thema, es gibt ja immer wieder viele wichtige Themen im Reich Gottes, aber wenn du merkst, dass es zurzeit ein Thema ist, wo der Heilige Geist bei dir einen Fokus drauf legt, dass du Gottes Vaterherz kennenlernen sollst, dann möchte ich dir das sehr ans Herz legen. Da hinten in dem Buch findest du noch weitere Literaturangaben zu anderen Büchern, die dir weiterhelfen können. Nochmal, mir ist klar, Bücher alleine bringen nicht die Offenbarung. Da sind wir uns vollkommen eins. Aber sie können eine Hilfestellung sein, tiefer in diese wunderschönen Entdeckungen reinzukommen, auf diese Entdeckungsreise. Also hinten am Büchertisch, wir haben runde Preise gemacht, weil sonst immer diese einzelnen Cents da rumrollen. Ihr dürft euch gerne dann nachher nochmal umschauen. Gut, klappe die zweite oder die dritte schon, dritte Einheit. Also, bis 1 Uhr. Seid ihr alle dabei? Seid ihr noch frisch? Kaffee ist wieder drin. Wunderbar. Ich möchte noch mal kurz an heute Morgen anschließen. Ich habe gesagt, Gott ist wirklich dein Vater. Und wenn der Sündenfall nicht stattgefunden hätte, dann würden wir das sein, was wir in Wirklichkeit sind, nämlich eine Familie. Du wärst mein Cousin 3534. Grades oder sowas, ja? Wir wären alle miteinander verwandt. Es gäbe auch keine Trennung zwischen den Rassen. Wir wären, egal, ob wir in Asien leben, in Afrika, in Lateinamerika, in Europa, wir werden eine große Familie. Wir kommen alle von einem Vater, weil Gott unser Vater ist. Und wir, wenn der Sündenfall nicht stattgefunden hätte, dann würden wir in diesem tiefen Liebe gewurzelt und gegründet sein. Nun haben wir uns so weit davon entfernt, dass wir oftmals denken, es ist doch eigentlich ungerecht. Da hat einer Bockmist gebaut vor tausend von Jahren und wir müssen die Suppe auslöffeln. Ist das nicht so? Also ich habe das immer wieder gehört, dass Menschen sagen, da hat Adam und Eva, die haben es verrissen und deshalb sind wir getrennt von Gott. Auch das ist wieder dieses individualistische Denken, was wir seit der Aufklärung so drauf haben. Ihr Geschwister aus Kongo, ja, dort, ihr lebt viel mehr in Familien, in Sippen und so. Wir haben uns so weit davon entfernt. Bei uns ist alles individualistisch. Ja? Ich, meiner, mir, mich. Mit mir beginnt alles. Aber die Bibel sagt uns was ganz anderes. Deshalb ist für die Bibel so wichtig, der zeugte den und der zeugte den. Du bist Teil einer Menschheitskette. Vor dir waren viele Menschen, nach dir werden viele Menschen sein. Und du bist irgendwo mittendrin. Du gehörst zu einem großen Ganzen, zu einer Familie. Ich frage dich, wenn dein Großvater mit 10 Jahren an Lungenentzündung gestorben wäre, hätte das Auswirkungen auf dein Leben? Du wärst nicht hier, stimmt's? Du wärst gar nicht hier. Also wir können nicht so tun, als ob die Sünde von Adam und Eva nichts mit uns zu tun hatten. Wir waren schon in Adam und Eva drin. So wie in mir mein Sohn schon drin war, meine Tochter, die wir dann zeugen durften. Aber das war, warum? Weil das schon in Gott war. Und das möchte ich jetzt in dieser nächsten Einheit dir nochmal deutlich machen. Du stammst nicht von Hermine und Karl Wilhelm ab oder von Pascal und Daniela oder wie immer deine Eltern heißen. Sie waren Glieder in der Kette. Du stammst direkt von Gott. Die Bibel sagt uns das sehr deutlich. Ich kann das jetzt in der Kürze der Zeit nicht ausführen, aber es gibt da ein ganz intensives Kapitel mit vielen Schriftstellen da drin, hier in diesem Buch, dass du bist ein Glücksgedanke Gottes. Weißt du, du brauchst eine Offenbarung davor, dass dein Leben nicht an deinem Geburtstag begann. Auch nicht 9 Monate vorher, dein Leben begann in der Ewigkeit. Vor Grundlegung der Welt. Ich habe dich je und je geliebt. Das können wir kaum denken. Gott hat mich vor Ewigkeiten her geliebt. Weißt du, in Gottes Geist, in seinem tiefsten Innersten, macht es auf einmal blub. Nicht Verona Feldbusch war da mit ihrem blub, sondern er dachte an dich. Vor Ewigkeiten dachte er Matthias. Und in ihm stieg ein Gedanke auf, das war ich. Ich bin ein Gedanke Gottes. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist nicht ein Zufallsprodukt. Du bist nicht entstanden aus einer launischen Liebesnacht. Ich weiß, das ist manchmal sehr schwer, wenn Menschen zum Beispiel durch Vergewaltigung entstanden sind. Oder durch sehr unglückliche Umstände. Sagt einer, ich hätte gar nicht hier sein sollen. Ich war nicht eingeplant. Ich war kein Wunschkind. So, das ist, weißt du was, das ist gegessen vom Baum der Erkenntnis. Aber das ist nicht der Baum des Lebens, der dir das sagt. Das ist das, was wir Menschen so äußerlich erkennen, was wir meinen zu erkennen, was wir denken. Da ist einer nicht gewollt gewesen, gewünscht gewesen. Aber das ist nicht Baum des Lebens. Der Baum des Lebens sagt mir was anderes. Du bist ein Gedanke Gottes und ein genialer noch dazu. Du bist du, ihr kennt das alles, ne, das Lied. Du bist wirklich, du entstammst aus Gott. Gott hat zutiefst an dich gedacht, du bist empfangen in Gott. Deshalb bist du hier, deshalb kannst du kein Fehler sein. Ich habe immer wieder Menschen getroffen, die leben unter so einer Wolke, dass sie denken, ich bin ein Fehler, Entschuldigung, dass ich da bin. So treten sie auch auf, Entschuldigung, dass ich da bin. In irgendein Fettnäpfchen werde ich bestimmt gleich reintreten. Aber du bist kein Fehler. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist sein Wunschkind. Stell dir mal Eltern vor, die keine Kinder bekommen konnten lange Zeit und die alles Mögliche gemacht haben. Die sind von Pontius zu Pilatus gerannt, haben Ärzte konsultiert, haben irgendwelche Behandlungsmethoden und dann kriegen sie auf einmal ein Kind. Jahrelang war das Kinderzimmer eingerichtet. Da will man doch sagen, das ist ein Wunschkind. Weißt du, das ist noch nicht mal ein schwacher Schatten von dem, wie sehr du erwünscht bist von Gott. Ja, deine Eltern mögen es verrissen haben. Wir wissen das. Sie waren Kinder, die Kinder bekommen haben. Vielleicht waren sie unwürdig, so wie sie dir begegnet sind. Vielleicht haben sie wirklich gesagt, ach, du warst mir zu viel, als ich hörte, dass ich schwanger war mit dem dritten Kind. Ich hatte nur 2 Kinder gewollt und du warst mir zu viel. Das können Menschen sagen, ja. Und das tut weh, das reißt Wunden. Aber Gott hat das nicht gesagt. Nochmal mein Freund, der Arzt, der hat mir gesagt, Matthias, es ist ein mathematisch-biologisches Wunder, was gegen unendlich unmöglich tendiert, dass dieses eine kleine Samenfädchen, eins unter Millionen, und diese eine kleine Eizelle, eine von Tausenden, zusammengekommen sind. Das kann man gar nicht errechnen, das kann man mathematisch gar nicht errechnen, per Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass das funktioniert hat. Er sagt, selbst als ungläubige Wissenschaftler müsste das zugeben, dass es mathematisch gerechnet, analytisch gedacht und so ein Wunder ist, eine Unmöglichkeit geradezu ist, dass diese beiden sich getroffen haben und sich miteinander vereint haben. Weißt du, was ich glaube? Du bist empfangen worden von Ewigkeiten von Gott in seinem Herzen. Dann hat es womöglich tausende Jahre gedauert, bis dieser Gedanke, der in seinem Geist schon war, anfangen konnte, Realität zu werden. Und Gott hat all die Jahrhunderte, Jahrtausende, weil er ist ewig, er hat keine Langeweile, hat er darauf gewartet, er wartet, dass du kommst. Und dann kam der Tag, wo er zwei Kinder gefunden hat, die er zusammentun konnte. Und vielleicht war, menschlich gesehen, das nicht ein Raum von Liebe gewesen. Vielleicht war Alkohol im Spiel oder irgendwas anderes. Einfach Lustbefriedigung, was auch immer, wie wir Menschen manchmal so drauf sind. Aber ich sage dir, du bist in einem Augenblick von perfekter Liebe gezeugt worden. In Gott. Hör das bitte. Ich weiß, dass es für einige ist, das eine Botschaft, die dein Leben revolutioniert. Gerade für Menschen, die unter Jahrzehnten unter dieser Verdammnis leben, eigentlich mein Leben ist in Schmutz begonnen worden. Du bist nicht in Schmutz. Du bist nicht ein Stück Dreck. Du bist in perfekter, vollkommener Liebe gezeugt worden. Mögen die äußeren Umstände eine andere Sprache sprechen, aber ich sage dir, schau einfach, ich bitte, dass der Geist Gottes dich heute hineinführt, mit den Augen deines Geistes zu sehen, Gott war höchstpersönlich dabei. Und ich stell dir das mal vor, wie er hier nimmt er dieses eine Samenfädchen unter Millionen, 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 Millionen Samenfädchen. Und hier nimmt er diese eine Eizelle unter tausend Eizellen und er fügte das zusammen. Und nur weil er es zusammengehalten hat, ist es zusammengekommen. Nur weil er es wollte. Ich sagte, jeder, wir haben viele Freunde, bei uns in der Gemeinde sind Geschwister, die keine Kinder haben, die sich sehr Kinder wünschen. Das ist ja nicht etwas, was man machen kann. Und dann merkst du, wie du an Grenzen kommst, dass der Mensch es nicht machen kann, dass wenn Gott nicht eingreift und wenn er nicht was tut, wir Menschen können es nicht machen. Es ist nicht ein Automatismus. Wir haben kein Recht darauf, Kinder zu bekommen. Gott macht Kinder. Natürlich gebraucht er uns auch dabei. Er nimmt unsere Genetik, er bindet uns mit ein. Aber du bist ein Wunder. Und dass das alleine passiert ist, weißt du, wie viele Male, selbst in den ersten Tagen und Wochen, dieses Experiment fehlschlägt? Wie viele Fehlgeburten, das kriegen ja viele gar nicht mit, wie oft befruchtete Eizellen abgehen und was für ein umkämpftes Terrain das ist, weil der Teufel will das nicht. Der Teufel hasst Leben, weil das ist etwas, was ihn so daran erinnert, dass er Teufel ist, dass er kein Gott ist, dass er nur ein Destruktor, ein Zerstörer ist, er ist kein Schöpfer. Er ist nicht Gott, er ist nicht der schwarze Gott und wir haben weißen Gott, er ist Teufel, er ist Geschöpf. Er kann nicht Leben bauen, so wie wir Menschen auch nicht Leben bauen können, ganz nebenbei. Wir können klonen und dies und das machen, ja, aber wir können nicht Leben erschaffen. Das kann nur Gott. Da hat Gott sein Monopol drauf. Da ist er Vater, da ist er Urquell allen Lebens. So, und dass du da bist, das ist ein Wunder. Und er hat seine Hand darüber gehalten. Vielleicht waren diese Monate im Bauch deiner Mama keine besonders schöne Zeit gewesen. Vielleicht bist du nicht willkommen geheißen worden. Vielleicht hast du schon von Anfang an mit Ablehnung zu tun gehabt, weil deine Eltern überfordert waren und. Auch hier findest du in dem Buch ein Kapitel drin, was dir einfach hilft, das mal durchzubeten. Das ist nicht heute mein Thema, aber es ist so wichtig, dass wir auch diese Phase unseres Lebens nochmal im Licht Gottes betrachten. Weil die Wissenschaften sagen uns das, und ich glaube, die Bibel sagt uns das genauso, dass schon der Embryo im Mutterleib schon Dinge wahrnehmen kann. Im Psalm 139 heißt, mein Embryo hast du gesehen, Gott. Also Gott hat mein Embryo angeguckt. Ich sage euch, als ich das erste Ultraschallbild unseres Sohnes gesehen habe, da brauchte ich sehr viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass das ein Mensch ist. Heute ist die Wissenschaft wahrscheinlich schon weiter, ne? Aber das waren einfach nur so graue Schleierlinien da. Aber ich habe sein Herz pochen sehen. Und ich wusste, er lebt. Aber stell dir vor, dein himmlischer Vater, der hat nicht nur durch Ultraschall dich angeguckt, der hat dich mit seinen Augen gesehen und hat jeden Tag gesehen. So wie Eltern, ne, also die sind ja verrückt, Eltern sind manchmal wirklich verrückt, die machen ja haufenweise Fotos, ne, von dem Baby in allen Entwicklungsstufen. Ich sage, beim zweiten Kind hört es dann schon wieder ein bisschen weniger. Ne. Beim ersten Kind hast du 3 Fotoalben, beim zweiten Kind dann 2 und beim dritten musst du dann aufpassen, dass du nicht vergisst zu fotografieren, manchmal so. Aber der Vater im Himmel, er schaut alles an. Er schaut wirklich, jetzt kriegt das kleine Kind Fingerchen. Und jetzt nuckelt's dran. Und jetzt schlägt das Herz. Und jetzt hat es zum ersten Mal ein Salto gemacht. Weißt du, vielleicht haben es andere nicht registriert. Es gibt ja Leute, die registrieren das anscheinend nicht, dass sie im 7. Monat schwanger sind. Also ich weiß nicht, wie das passieren kann, aber es gibt immer wieder Frauen, die erst im 8., 9. Monat merken, dass sie ein Kind bekommen. Aber der Vater im Himmel, der hat das registriert, dass du gekommen bist. Der hat dich voll im Blick gehabt. Der hat jeden Tag, jeden Augenblick war er bei dir. Das sollst du wissen. Und die Bibel sagt uns, dass er sogar meine Hebamme war. In Jeremia heißt es, ich habe dich aus deinem Mutterleib gezogen. Weißt du, das ist ein ganz spannender Augenblick. Seit dem Sündenfall steckt nämlich dieser Augenblick unter einem Fluch. Und selbst fromme, geisterfüllte Frauen müssen durch Geburtsschmerzen, stimmt's? Das erspart uns der Herr nicht nur, weil wir in Zungen beten. Und das ist so, ich war bei der Geburt meiner beiden Kinder dabei und es ist, Leben bricht sich Bahn, aber es ist wie wirklich, als ob ein Hauch von Tod im Raum war. Ich dachte, was ist das? Das waren Todesschmerzen. Und ich wurde erinnert daran, dass wirklich, dass das der Fluch der Sünde ist, der über der Menschheit ist. In Schmerzen wirst du neues Leben hervorbringen. Genauso wie auch so ein Hauch von Tod oft über der Arbeit ist, ja? Das war der Fluch, der den Adam getroffen hat. Und selbst wir als erlöste Menschen, Christus hat den Fluch getragen, erleben ein Stück von dieser Atmosphäre mit. Aber preis den Herrn, wir können wirklich auch im Kreissaal so geborgen sein in Gott. Ja, ich sehe da gerade schon einen. Das ist nicht mein Bauch, das ist jetzt dein Bauch, ne? Also ein Babybauch. Okay, gut. Und es ist so wunderbar, einfach auch das Leben zu erleben, wie der Vater dann kommt, auch gerade im Kreißsaal, das sind solche kostbaren Augenblicke. Und wenn dann das Kind rauskommt und du hältst es in Händen und was für ein Geschenk, dass wir Menschen daran teilhaben dürfen, dass wir Teil von solch einem Wunder sein dürfen. Und selbst wenn du im Natürlichen keine Kinder bekommen kannst, dann erzähle ich das nicht, um dich traurig zu machen, wenn du Single bist oder kinderlos bist. Du gehörst immer noch vollwertig zur Familie Gottes und du kannst dich voll mitfreuen an den Kindern anderer. Wir haben ein Ehepaar bei uns in der Gemeindeleitung, die kinderlos sind und sie kamen vor vielen Jahren in unsere Gemeinde und kamen zu mir und sagten, leg uns die Hände auf, wir wollen Kinder haben. Und ich habe für viele Menschen gebetet, die kinderlos waren und ich hatte sofort ein Reden in meinem Herzen, ich habe keinen Glauben dafür. Irgendwie, ich habe gesagt, weißt du was, ich will euch nicht enttäuschen. Ich denke, es ist vollkommen in Ordnung, dass ihr keine Kinder habt. Ohne dass ich mich jetzt sündig fühle. Ich sage euch das so. Und sie sagten, du bist der Erste, der uns von diesem Druck genommen hat, weil wir immer, in jeder Veranstaltung, wir waren immer die Ersten vorne, die haben für sich beten lassen. Und wir haben immer gedacht, es muss doch normal sein, dass wir Kinder bekommen. Und es kann nicht normal sein, dass wir keine Kinder haben. Wisst ihr, was jetzt los ist? Die Frau, die ist mit bei uns, also beide sind im Ältestenkreis, sie sind echte Eltern in Christus, stimmt? Maria und Dieter, echte Eltern in Christus. Und der Heilige Geist weckt Maria in der Nacht, wie eine Mutter geweckt würde vom Schreien eines Säuglings, weckt sie in der Nacht und sie hört ihre geistlichen Kinder schreien. Und sie steht auf und stillt sie im Geist sozusagen, indem sie für sie betet, in Fürbitte tritt und so weiter. Und sie hat dort eine Erfüllung gefunden. Sie hat viele geistliche Kinder. Und das ist das, was der Geist Gottes ihnen jetzt prophetisch überall sagt. Ihr werdet, habt mehr Kinder im Geist, als im Natürlichen haben können. So, kurze Episode zu Ende. Gott, der Vater, ist dabei gewesen bei deiner Geburt. Und als du in diese Welt gekommen bist, und das war ein Schocker, ne? Du warst in dieser wunderschönen, warmen Höhle deiner Mama und jetzt kommst du raus in eine Welt, die laut und kalt ist, fremd ist. Du bist abgenabelt. Aber weißt du, das Erste, was deine Augen des Herzens gesehen haben, war Gott, der Vater. Weil er war deine Hebamme. Er war dabei, er war in diesem Augenblick dabei, dass du nicht gestorben bist, dass du ins Leben gekommen bist. Und wenn du 10-mal die Nabelschnur im Hals gehabt hast oder irgendwas anderes passiert ist, er war dabei. Und dass du nicht draufgegangen bist, war sein Verdienst. Das sollst du wissen. Und weißt du, was er dann getan hat? Er hat dich in den Arm genommen und er hat gesagt, schön, dass du da bist. Mein Darling, mein süßer Kleiner, meine Prinzessin. Und er hat dich geküsst, so wie Eltern das tun. Die Füße küssen, den Po und alles kann man beim Baby küssen. Ne? Es ist einfach so knautschig, flauschig, wunderbar. Und dann hat er dich gesegnet. Weil das ist das, was Väter tun. Wir werden heute Nachmittag mehr darüber hören. Er hat dich ins Leben gesegnet. Er hat gesagt, willkommen hier auf diesem Planeten. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Meine ganze Freude gilt dir. Vielleicht haben deine Eltern dich nicht so willkommen geheißen, aber Gott, dein Vater, ja. Und er hat Worte der Ermutigung gehabt für dich, von morgens bis abends und schräg durch die Nacht. Er war dabei, als du in kleinen Kindphase warst. Er hat deinen ersten Schritt gesehen. Vielleicht haben es deine Eltern verpasst, den ersten Schritt, den du gemacht hast. Er hat dein erstes Mama, Papa, Papa gehört. Und er hat Yahoo! Gerufen, ja? Daher kommt Yahoo. Wisst ihr das? Okay, gut. Er war dabei. Er war dabei. Kein Augenblick deines Lebens ist verloren gegangen. Weißt du, manchmal denkt der ein oder andere, meine Kindheit ist so vorbeigerauscht. Meine Kindheit waren wie die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben. Weil dieser Waisengeist da war, du musstest schnell funktionieren, du musstest schnell erwachsen werden, mach uns keine Probleme, mach uns nicht auch noch Sorgen und. Und deshalb ist es so schön, wenn man Kind Gottes wird, man wird Kind. Gott hat keine Erwachsenen, er hat Kinder. Und selbst Dinge, ich habe das erlebt, dass erwachsene, wohlsituierte Persönlichkeiten Christen geworden sind und so wie Nikodemus, ja, sie mussten nicht mehr in den Bauch von ihrer Mama, aber sie durften Kinder werden. Sie durften manchmal sogar richtig ein bisschen kindisch werden. Und dann rollen sie auf der Erde und lachen sich schlapp und verlieren die ganze Contenance und die Fassung und sind Menschen, Kinder Gottes. Seht, welch eine Liebe hat der Vater uns gezeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir sind es wirklich. Weißt du, das ist die steilste Karriere, die du machen konntest. Vielleicht hast du nie einen Abschluss in der Schule bekommen oder nie einen Doktortitel. Vielleicht wirst du nie ein Eigenheim besitzen oder irgendetwas, was wir meinen, was so besonders wichtig wäre. Aber dein Name ist bekannt im Himmel. Und wenn dein Name ausgesprochen wird vor dem Thron des Allerhöchsten, vor unserem Abba-Vater, dann steht der Vater, nein, er steht nicht auf, er macht das so wie du, er springt auf und sagt, Halleluja, mein Sohn, meine Tochter. Und Begeisterungswellen pflanzen sich fort von seinem Thron. Und die Engel werden fast immer umgehauen, ja? Weil er so aus dem Häuschen geradezu ist. So wie Eltern. Eltern sind irgendwie parteiisch. Eltern, die Kinder lieben, sind einfach parteiisch. Mein Kind ist das Schönste. Guckst diesen Schrumpfkopf-Indianer an, ja, und sagst, was? Dieses Kind, Segelohren, Silberblick. Aber die Eltern finden es einfach super. Meine Mama war ziemlich krank und die hatte ein dickes Bein, ein dünnes Bein. Und ich konnte immer links und rechts als Kind nicht unterscheiden. Aber auf all meinen Krickel-Krackel-Bildern waren alle Menschen dick und hatten ein dickes Bein, ein dünnes Bein. Ich habe es immer richtig gemacht. Weil das war für mich der Inbegriff von Liebe. Ich liebte meine Mama. Meine Mama war für mich die schönste Frau auf der Welt. Wo war das Problem, dass sie dick war? Dass sie krank war, dass sie dicke Beine hatte, dünne Beine hatte. Das machte für mich als Kind keinen Unterschied. Und da hungerst du dir eine Magersucht an? Nur weil du meinst, dass du Männern besser gefallen könntest, wenn du schlank wärst? Und machst Schönheitsoperationen, saugst hier Fett ab und dort ab und was ich, na, das macht ihr ja alles nicht. Aber die Menschen machen das, weil sie möchten irgendwie geliebt sein, sie möchten schön sein. Aber Augen der Liebe sehen so anders. Hörst du das? Der Vater hat Augen der Liebe und er sieht dich an. Okay, über ein paar Kilos können wir miteinander reden, aber er findet dich schön. Lies einmal in Ruhe heute Abend nochmal Psalm 139, bevor du ins Bett gehst. Da sagt der Psalmist, du hast mich herrlich gemacht. Wunderschön. Euer Vater hat keine Fehler gemacht. Du bist kein Fehler, auch dass du ein Mädchen geworden bist. Nur ein Mädchen geworden bist. Streich das nur. Gott hat keinen Fehler gemacht. Du bist genau richtig in der Haut, in der du bist. Ob Junge, ob Mädchen. Und du bist sogar in der richtigen Familie zur Welt gekommen. Auch wenn das jetzt noch schwer zu verstehen ist. Ich habe euch erzählt von dieser Frau, die so schrecklich vergewaltigt wurde in ihrer Familie. Da fällt es schwer zu sagen, das war die richtige Familie. Das würde ich ihr auch nicht gesagt haben. Das muss sie von Gott selber hören. Dass Gott einen versöhnt mit der eigenen Biografie. Gott rechtfertigt die Sünde ja nicht. Aber es gibt nichts auf der Welt, hör das bitte, nichts, auch an schlimmen, traumatischen, was du erlebt hast, was Gott nicht in seine liebevollen Absichten mit einbauen könnte. Und bei dieser Frau ist das so, dass sie jetzt ein lebendiges Zeugnis ist. Sie hat so stark die Vaterliebe Gottes erlebt und jetzt dient sie Missbrauchopfern. Das ist unfassbar, ne? Das stimmt. Das war ein langer Weg. Das geht auch nicht einfach zisch, bumm, krach. Es war ein langer Weg von Vergebung. Sie hat jedem einzelnen der Männer, die sie missbraucht haben, hat sie einen Brief zum Beispiel geschrieben. Und hat denen, die noch lebten, hat sie den Brief abgeschickt. Die schon tot waren, hat sie es einfach für sich getan und hat in dem Brief ganz deutlich gesagt, ich vergebe dir im Namen Jesu das, was du mir an Kindheit und Leben geraubt hast und ich spreche dich nicht mehr länger schuldig, weil du bist auch nur ein Kind, das böse war, das Falsches gemacht hat. Oft ist es ja wirklich wie so eine Kettenreaktion, wenn man das mal verfolgt in Familien, wo Alkohol war oder Missbrauch oder Gewalt, die Leute, die schlagen, wurden selber geschlagen. Und die hatten wieder Leute, die sie geschlagen haben. Es ist wie eine Fluchkette, die sich fortgesetzt hat, wie so eine Reaktionskette. Und dann kannst du aussteigen daraus und sagst, ich nicht mehr. Ich werde segnen. Selbst meine Peiniger. Und ich sage euch, das ist etwas, was nur Gott tun kann. Du kannst jemanden, der dich verletzt hat, also wenn es so oberflächlich war, kannst du sagen, Herr, ich vergebe ihm. Aber wenn er so tief gegangen ist, da brauchst du so Gottes Gnade dafür. Das kann nur Gott. Das kann der Christus in dir sozusagen. Der kann Vergebung schenken. Weil Christus am Kreuz den vergeben hat, den ihn dort ans Kreuz genagelt haben. Stimmt's? Und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist, glaube ich, das Gebet für Missbrauchopfer. Dass sie beten können, Vater, ich vergebe ihnen im Namen Jesu, denn sie wussten nicht, was sie getan haben. Sie wussten es nicht. Und diese Frau ist jetzt selber eine so mächtige, wunderbar, sie lebt in England, eine Zeugin, sie wird demnächst ihre Lebensgeschichte als ein Buch aufschreiben, um anderen ein ermutigendes Zeugnis zu geben. Und sie kann jetzt anderen trösten mit dem Trost, den sie selber empfangen hat. Ich habe euch gestern Abend erzählt, ich stehe hier wirklich aus der Gnade Gottes, ich will das nicht so pathetisch sagen, aber mein Leben war innerlich für mich zu Ende vor 3 Jahren. Mein Leben lag in 1000 Stücken vor mir und ich hatte keine Idee, wie ich diese Stücke jemals zusammenbekommen könnte. Und für mich ist es reine Gnade, dass Gott mich aufgehoben hat und dass er mir gezeigt hat, dass mein Leben auf einer vollkommenen falschen Basis war. Nun, ich bin Pastor, du musst das auf dein Leben übertragen. Aber mein Lebensinhalt bestand drin, ich wollte Erweckung sehen, Gemeindewachstum sehen. Ich wollte eine schöne, große Gemeinde haben, wo es allen gut geht, alle glücklich sind, alle zufriedengestellt sind. Kennt das noch einer? Das funktioniert nicht. Ich kann nicht alle Menschen glücklich machen. Weißt du warum? Weil ich nicht Gott bin. So einfach. Ich bin nicht Gott. Ich werde Menschen enttäuschen, weil ich Mensch bin. Und andere Menschen werden mich enttäuschen, weil sie Menschen sind. Es gibt nur einen, der mich nicht enttäuschen kann, weil er absolut vollkommen und perfekt ist. Das ist Gott. Und ich hätte mein Leben auf einem falschen Fundament aufgebaut. Ich habe es nicht gemerkt gehabt. Ich habe für andere Ziele gelebt, die alle sich auch im Reich Gottes gut verkaufen lassen. Aber weißt du, was ich jetzt tue? Ich lebe jetzt für den Vater. Jesus sagt das in Johannes 6, Vers 57. Ich lebe für den Vater. Mein ganzer Lebensinhalt und Lebenssinn ist, für den Vater zu leben. Ich lebe für diese herrliche, wunderbare Liebesbeziehung. Und ich hole mir das von dem Vater, was mir Menschen nicht geben können. Das heißt nicht, dass ich nichts mehr von Menschen erwarte. Aber für mich war das eine Heilung von meiner Schafallergie, dass ich den Hirten wieder neu gefunden habe. Beim Hirten bin ich gesund geworden und jetzt kann ich wieder anfangen, Schafe zu lieben. Verstehst du? Und übertrag das bitte auf deine Lebenssituation. Hörst du das heute Morgen? Der Vater hat dich geschaffen. Du bist handgemacht, original. So ein Mensch wie du gibt es nicht noch einmal auf der Welt, selbst wenn du ein eineiger Zwilling bist. Du bist einzigartig. Deine Biografie ist einzigartig. Und wenn es da auch Brüche drin gibt und Leerstellen, Laufmaschen, mein Vater im Himmel ist perfekt darin, Laufmaschen aufzunehmen. Löcher nicht nur zu stopfen, sondern so zu heilen, dass nicht mal Narben mehr übrig bleiben. Und selbst wenn Narben übrig bleiben, würdest du sie wie Ehrenzeichen tragen und sagen, dort hat mein Vater mich geheilt. Gott liebt dich so sehr, dass er alles bereit war für dich zu geben. Wie oft hast du das gehört, vielleicht von Peter hier? Und wenn du der einzige Mensch im ganzen Universum wärst, Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus auch für dich hingegeben hätte. Ja, sagen wir, ja, das haben wir oft gehört, das stimmt. Aber wenn du das mal wirklich wirklich mal vorstellst. Jesus ist nicht gestorben, weil er ein paar Milliarden Menschen retten wollte. So im Dutzend billiger, nach dem Motto. Sondern er ist gekommen für dich höchstpersönlich alleine. Vor ein paar Monaten war das so, dass ich meiner Zeit mit Gott, dem Vater, zusammen war, so eine Schoßzeit hatte, bei ihm auf dem Schoß saß und dann sagte: Weißt du, Matthias, dass ich dich genauso liebe wie mein Sohn Jesus? Und dann sage ich: Ja, das war's. Er sagte: Nicht, nee, hopp, 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 nicht so schnell. Du bist immer so schnell. Du meinst immer, du weißt schon alles. Nochmal: Weißt du das wirklich, dass ich dich genauso liebe wie Jesus? Und in dem Augenblick kam mir so, ihr habt auch so herrlichen Lobpreis, ja, wenn wir Jesus anbeten, oh, wenn wir verloren sind in Gott, wir beten ihn an, in Zungen, in Liedern, in allen möglichen Sachen, ja, so, dann ist so ein Stückchen Ewigkeit bricht herunter und man denkt, oh, du möchtest diesen Augenblick hinauszögern in uns Endliche, weil es so schön ist. Und ich denke, weil Jesus so schön ist. Und dann guck dein Leben daneben an. Denkst du genauso über dein Leben? Denn meinst du, dass hier der Vater diesen herrlichen Jesus nimmt und dann nimmt er so ein bisschen da diesen Klumpen Fleisch, diesen Mistkäfer, diesen Versager in die andere Waagschale und sagt, ich gebe diesen herrlichen Jesus für diesen Mistkäfer? Und viele leben mit so einem Mistkäfergefühl, Lebensgefühl. Ich bin nichts, ich kann nichts, stehe im Weg, habe zwei linke Hände. Mein Leben ist, ich bin krank, ich bin depressiv und weiß ich was. Mag ja alles sein, ja? Baum der Erkenntnis. Aber der Baum des Lebens sagt dir was anderes. Du bist ein geliebter Sohn. Du bist eine geliebte Tochter. Der Vater hätte nicht Jesus gegeben, wenn er nicht in dir dasselbe sehen würde, wie in Jesus. Hörst du das? Der Vater hätte Jesus nicht gegeben, wenn du nicht mindestens genauso herrlich und schön in seinen Augen bist wie Jesus. Das ist unbegreifbar. Ich kann das nicht verstehen. Aber es killt jedes Mal mein Stolz und es knackt mein Herz. Es bringt mich zu schmelzen wie ein Stück Butter auf einer heißen Kartoffel. Ich fange an, Gott zu loben und anzubeten und sage, ja, das ist, wonach mein Herz immer begehrt. Mein Leben war ein einziges Suchen nach Liebe. Jeder deutsche Dackel sehnt sich nach Liebe, sage ich immer, ja? Wir suchen Liebe und wir suchen sie bei Menschen. Wir werden enttäuscht von Menschen. Aber hier ist die größte Liebe im ganzen Kosmos, im ganzen Universum. Und er betet sie dir und mir an. Halleluja. Kannst du es ein Stück empfangen heute Morgen? Leg doch nochmal deine Hand auf dein Herz. Oh Vater, wir empfangen diese Botschaft. Lass sie nicht nur in meinem Kopf sein. Lass sie nicht nur niedergeschrieben sein auf Zetteln oder auf einer CD oder Audiotape, sondern lass sie tief in mein Herz hineinrutschen. Ich bin dein geliebter Sohn, deine geliebte Tochter, an der du deine ganze Freude hast. Und das nicht, weil ich einfach nur brav und nett und ohne Fehler und unkompliziert wäre, sondern du liebst mich so, wie ich bin. Du nimmst mich an, so wie ich bin. Und deine Liebe verändert mich mehr und mehr und machst mich dir ähnlich, sodass ich ganz der Papa werde. Dass ich mehr und mehr werde wie du, Jesus, der herrliche Sohn Gottes. Komm, Heiliger Geist, präge uns tief um. Veränder uns. Danke, Herr. Kannst du ein bisschen die CD anlegen? Wir wollen noch so ein bisschen Heilig-Geist-Zeit haben. Seid ihr einverstanden noch bis zum Mittagessen? Einfach bleib so im Gebet und würde gerne für ein paar Leute prophetisch beten heute Morgen. Vor einiger Zeit hat mir eine prophetisch begabte Schwester in der Gemeinde ein Plüschherz geschenkt. Also ihr Männer, ihr versteht das. Ist das nicht obermegamäßig peinlich, wenn ein Mann ein Plüschherz geschenkt bekommt? Selbst von einer prophetischen Schwester muss ich sagen, okay, ich habe es genommen, habe es in eine Kiste gelegt. Und eines Tages, nachdem mir Gott als Vater neu begegnet ist, klopfte er eines Morgens auf meine Schulter und sagt: Matthias, da ist doch so ein Plüschherz in der Kiste. Hol das mal heraus. Und dann habe ich es rausgenommen und habe erstmal so da gesessen. Und dann hat er gesagt: Matthias, fang an, mit diesem Herzen für Menschen zu beten. Und ich sage: Gott, das ist aber peinlich. Mose hatte seinen Stab gehabt und ich soll ein Plüschkissen haben. Ja, jetzt könnt ihr gut lachen, aber am Anfang, ich fand das wirklich schwer. Und dann war ich zu einem Gemeindedienst eingeladen, irgendwo im tiefsten Baden-Württemberg, auf der Alp, in einer Gemeinde. Und da habe ich gedacht, das ist so weit weg von meiner Heimat. Also wenn die anschließend alle lachen über mich, dann erfährt das in Hannover niemand. Und dann habe ich angefangen, für den ersten Menschen zu beten. Darf ich für dich beten? Kommst du einfach mal nach vorne? Bist du mein, nicht Versuchskaninchen, mein Bruder bist du heute? Ja, hallo, wer bist du nochmal? Ja. Bleib einfach ganz entspannt. Und der Vater hat einfach gesagt, ich soll das Herz so auf das Herz des Menschen legen. Kannst du einfach kurz kommen, Wolfgang Gott? Und soll einfach anfangen zu beten. Und dann würde etwas passieren, was ich nicht machen kann. Und ich kann das absolut nicht machen. Darum ist es keine Show für mich. Ich möchte das einfach nur damit euch demonstrieren, wie Gott ist. Seine Liebe fließt über dich. Und dann passiert ein Wunder. Für mich ist es jedes Mal so spannend. Das Herz des Vaters im Himmel, das Herz meines Bruders und mein Herz verbinden sich. Wie so ein übernatürliches Dreieck. Und ich kann meinem Herzen anfangen zu spüren, was Gott der Vater in seinem Herzen für diesen wunderbaren Mann hier empfindet. Und ein Stück von deinem Herzen. Es ist nichts Peinliches, wird jetzt nicht peinlich werden, sondern nur schön. Vater, danke für deine Liebe, die jetzt hier fließt. Weißt du, das ist wie, ich spüre das so, wie Jesus damals im Taufwasser stand. So empfinde ich, stehst du in einem Wasser, im Wasserbad von Liebe. Und er tauft dich heute dort neu hinein. Er sagt, du musst es ganz neu hören, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Du musst es ganz neu hören, dass er dich meint, dich kennt, dich liebt. Und er löst dich von allem Versagen. Versagen von Menschen, die in deinem Leben versagt haben, aber auch deinem eigenen Versagen. Er sagt, mein Sohn, mein geliebter Sohn, ich streiche dieses Wort Versager aus deinem Leben heraus. Du bist kein Versager. Du bist mein Sohn. Wertgeachtet, geschätzt und geliebt. Und ich sehe in meinem Geist einen wunderbaren Edelstein, wie ein Juwel. Und es zoomt so näher dran und ich kann sehen, dass dieser Juwel an der Hand Jesu ist. Und da steht dein Name eingraviert. Er trägt dich bei sich, Tag für Tag, bis in Ewigkeit, das sollst du wissen. Du bist sein geliebter Sohn. Die Liebe Gottes durchtränke dich ganz, fülle dich ganz aus. Amen. Hat nicht wehgetan, ne? Schön. Manchmal ist es so simpel. Was habe ich hier Großartiges getan? Das kann er alles in der Bibel nachlesen, oder? Aber weißt du, was passiert? Diese Offenbarung kommt. Ich habe es erlebt, wie manchmal ist es sehr spezifisch, wenn ich für Menschen dann gebetet habe. Dinge, die ich überhaupt nicht wissen konnte. Woher sollte ich es wissen? Es ist Herzensschau. Es ist Herzenserkenntnis. Und es ist nie peinlich. Gott offenbart nie etwas, was entwürdigend wäre in so einem Rahmen. Würde gerne noch für jemanden beten. Darf ich für die Dame daneben mit den langen Haaren? Ja?